Herzlich willkommen zum Potenzielle Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und mein Name ist Stefan Buchester. Und wir wollen euch heute wieder dazu einladen, Alltagsphänomene aus der psychologischen Perspektive zu betrachten. Und im Fokus heute steht Aufmerksamkeit. Und der Grund, warum das heute im Fokus steht, ist, weil ich immer wieder mit der Frage konfrontiert werde, kann ich eigentlich, während ich aufs Handy gucke, WhatsApp schreibe oder andere Messenger oder Dienste benutze, nicht auch zuhören, einen Film gucken, aufmerksam sein oder ähnliches? Und die Frage ist ziemlich spannend, weil wir gar nicht ganz genau wissen, was da eigentlich alles so an Phänomenen eine Rolle spielt. Und das wollen wir uns deshalb heute mal mit euch ein bisschen genauer angucken. Ja, und ihr wisst, wie das Spiel läuft. Konstantin, wann hast du denn das letzte Mal das Gefühl gehabt, dass Informationen an dir einfach so vorbeigeflogen sind?
Ach, das ist eigentlich relativ häufig so. Immer dann, wenn ich versuche, Multitasking ja irgendwie zu praktizieren, klappt das nicht. Also ich gucke aufs Handy, ich lese eine Nachricht, mein Kind spricht mit mir und wenn ich das dann nicht angucke, mein Kind, dann weiß ich eigentlich nicht mehr direkt danach, was es von mir wollte. So, weil, also ich kann mich nur auf ein was wirklich intensiv konzentrieren. Also so Nachrichten schreiben, nebenbei unterhalten geht nicht. Irgendwas kommt dann zu kurz.
Ja. Wobei, du hast einen ganz wichtigen Punkt ja gerade angesprochen. Dieses Thema des Anguckens. Jetzt haben wir als menschliche Spezies diesen wahnsinnigen Vorteil, dass wir die Blickrichtung des anderen sehen können. Viele andere Spezien haben das nicht, weil deren Auge ein bisschen anders aufgebaut ist. Und diese Blickrichtung wahrzunehmen, also die Perspektive des anderen zu sehen, ist für Aufmerksamkeit ganz, ganz wichtig. Aber wenn du diesen Moment hast, dass du irgendwie merkst, ui, das ist aber gerade an mir vorbeigegangen. Wie ist denn das so für dich?
Ja, es ist halt ein Stück weit unangenehm, weil man ja immer wieder nachfragen muss. Ne? Mhm. Sorry, habe ich jetzt irgendwie doch vergessen. Kannst du das nochmal sagen? Wart mal kurz, bitte nochmal von vorn. Also angenehm ist das ja nicht. Die Frage ist ja aber bei der Thematik auch immer, will ich mich gerade darauf konzentrieren? Oder platzt gerade jemand in eine Situation hinein, wo ich mich auf was ganz anderes konzentriere und spricht mich von der Seite an?
Mhm. Also Aufmerksamkeit, dieser Begriff, der wird in ganz vielen Zusammenhängen ganz unterschiedlich benutzt. Auf der einen Seite ist Aufmerksamkeit so diese Frage des Überwachens. Also ich kontrolliere eine Situation. Das zweite ist Aufmerksamkeit im Sinne von eines Selegierens. Also ich schenke Aufmerksamkeit. Ich habe also verschiedene Möglichkeiten oder Personen, denen ich Aufmerksamkeit schenken kann. Und ich wähle bewusst aus und sage, diesem Umstand oder dieser Situation schenke ich Aufmerksamkeit. Und das dritte ist die planerische Komponente. Also im Sinne von, wie stark konzentriere ich mich auf etwas? Hin angefangen wirklich von der Zielsetzung bis hin zur Zielkorrektur oder zur Überprüfung, ob ich meine Ziele erreicht habe. Und diesen Prozess, da spielt Aufmerksamkeit eine ganz wesentliche Rolle. Aber alle drei Elemente, also das Überwachen von Situationen oder des eigenen Handelns, das Auswählen von Situationen, denen man Aufmerksamkeit schenkt, bis und das Planen von Situationen, also Aufmerksamkeit auf etwas, das wird ganz unterschiedlich gehandhabt. Und toll finde ich zum Beispiel, dass es so Tendenz gerade gibt, dass Aufmerksamkeit eine Währung ist. Also, weil es ein sehr rares Gut ist und wenn man sich mal so diese ganzen Messenger-Dienste oder Insta oder irgendwas anguckt, dann buhlen die dort agierenden Personen ja tatsächlich auch um Aufmerksamkeit. Da gibt's Klickraten, wie lange ist der auf der Seite, was sind die Absprungquoten. Also offensichtlich scheint Aufmerksamkeit im digitalen Zeitalter ein ganz relevantes Wirtschaftsgut zu sein.
Ja, da gibt's ja Studien von Microsoft, die ergeben haben, dass die Aufmerksamkeitsspanne sich innerhalb von 15 Jahren durchschnittlich von 12 auf 8 Sekunden verkürzt hat.
Genau, auf 8 Sekunden. Und tatsächlich der letzte große Schub, den wir dort hatten, nämlich um komplette 2 Sekunden in den letzten 2 Jahren, sprich die Auswirkungen der Pandemie, also diese Fragestellung Überforderung durch soziale Medien, Unterforderung durch Digitalisierung, die Geschwindigkeit von Informationsaufnahmen, die haben wirklich nochmal 2 Sekunden Aufmerksamkeit gekostet. Was aber nicht bedeutet, dass wir uns nur 8 Sekunden konzentrieren können. Das bedeutet, dass wir uns auf einen gleichbleibenden Reiz 8 Sekunden konzentrieren und dann fängt unser Gehirn an, andere Interpretationsmöglichkeiten zu suchen. Also im Prinzip haben wir drei Fragen, die wir da unterscheiden müssen, und das hat Microsoft in seiner oder in ihrer Studie ja auch ganz gut dargestellt, nämlich zum einen die Frage, wie kann es sein, dass wir uns auf eine Situation konzentrieren können, also fokussieren, trotz vieler verschiedener Umgangsreize, was braucht es dafür? Dann die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass wir, wenn wir uns konzentrieren, andere bedeutsame Reize nicht mehr wahrnehmen? Und das Dritte, welche Art von Aufgaben, also welche simultane Bearbeitung von Aufgaben führt dazu, dass uns das schwerfällt, uns auf etwas zu konzentrieren, beziehungsweise das Risiko steigt, wichtige Informationen nicht wahrzunehmen? Und das sind diese 8 Sekunden, dass wir sagen können, wir können uns 8 Sekunden so konzentrieren, ohne den Verlust relevanter sekundärer Informationen, beziehungsweise 8 Sekunden lang auch simultane Aufgaben bearbeiten. Und ab 8 Sekunden, sprich, wird es einfach schlecht. Dann machen wir den zweiten Job einfach nicht mehr gut.
Na, ich finde das immer ganz interessant. Also so geht es mir dann immer, wenn ich meine Hunde, ne, beobachte.
Ja.
Wenn meine Kinder mit meinen Hunden spielen, dann schnattern die immer voll. Und dann kannst du richtig schön beobachten, wie gelassen so ein Hund alles ignorieren kann. Der kann stundenlang voll geschnattert werden, der nimmt das eigentlich gar nicht wahr, der blendet das aus, so, das ist dem völlig egal. Aber dann gibt's so Trigger, da hat er 100% Aufmerksamkeit. Ein gutes Beispiel dafür ist immer Hunger. Also wenn die Futterschale kommt, da ist der hochkonzentriert, da weiß er ganz genau, okay, es gibt gleich was zu essen, jetzt muss alles funktionieren, vielleicht muss ich noch einen Trick machen für ein Leckerchen. Das finde ich halt super interessant zu sehen, und ich glaube, das ist bei Menschen ja auch nicht anders. Also Angst, Hunger. Wenn ich beim Namen angesprochen werde, dann steigt ja auch meine Aufmerksamkeit in einer Runde von mehreren Personen.
Da gibt es eine Vielzahl von Ideen auch, wie das kommt. Also du hast ja gerade die Hunde angesprochen, da gibt es so Lerntheorien, dass der Hund besonders viel Speichelfluss generiert, wenn er das Futter sieht, und dadurch der Organismus auch die Rückmeldung bekommt, wow, das ist wahnsinnig bedeutsam jetzt. Ja. Es gibt die Theorien, dass wir so eine frühe Aufmerksamkeit haben, also so einen ersten Filter, dass wir also sagen, wir überprüfen Situationen, die Informationen in einer Situation, welche davon besonders bedeutsam sind. Und die treten dann in den Vordergrund. Die haben dann den ersten Filter, sozusagen Selektionsansätze, dass wir aus Situationen heraus gucken, was ist wichtig. Und da ist natürlich für so einen Hund Futter viel, viel wichtiger in der Situation als möglicherweise ein Ball oder möglicherweise andere Menschen, die mit ihm spielen wollen. Und für uns als Menschen ist das auch so, wir haben also Situationen, in denen so elementare Bedürfnisse, und du hast gerade Angst, also so Primäremotionen ja aufgezählt, das sind so die Dinge, wo wir merken, die sind für uns besonders wichtig, die haben eine existenzielle Bedeutsamkeit, und dann treten die auch in den Fokus der Aufmerksamkeit. Also wir haben sozusagen so eine Selektionsansätze. Wobei wir inzwischen auch viele Studien haben, die dafür sprechen, dass wir gar keine frühe Selektion haben, sondern dass wir eher so ein Priorisierungsding haben. Also du hast das mit dem eigenen Namen gerade angesprochen. Wenn man auf so einer Party ist und dann sind relativ viele Geräusche um einen drumherum, teilweise physikalisch gesehen so laut, dass es gar nicht möglich wäre, ein unterschwelliges Geräusch wahrzunehmen. Und wenn dann aber der eigene Name kommt, dann hört man ihn trotzdem. Und das Phänomen nennt man Cocktailphänomen, weil man auf Cocktailpartys, und zwar nicht je nachdem, wie viel man trinkt, sondern tatsächlich, obwohl dieser Lärmpegel rundherum ziemlich groß ist, trotzdem den eigenen Namen hört, weil er eben so identitätsstiftend ist, so bedeutsam ist. Und das ist so eine Idee dafür, dass wir eher so eine Gradiententheorie haben. Also, dass wir alle Infos wahrnehmen, aber die eine bestimmte Bedeutsamkeitsschwelle überschreiten müssen. Und wenn sie das schaffen, dann kommen sie zu uns ins Bewusstsein.
Also filtert das Gehirn sozusagen nach Relevanz.
Genau, das Gehirn nimmt quasi 11 Millionen Reize pro Sekunde wahr. 11 Millionen Reize. 60 davon kann unser Gehirn ungefähr verarbeiten. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Reiz ins Bewusstsein kommt, also nicht nur zufälligerweise, weil zum Beispiel du auf eine Reißzwecke trittst, ins Bewusstsein kommt wegen des Schmerzes oder deine Hand auf der Herdplatte, sondern in den willentlich gezielten Fokus, willentlich gesetzten Fokus. Und da kommen halt nur 60 rein. Und da müssen wir uns sehr genau, unser Gehirn sehr genau überlegen. Und da sind, es gibt so unterschiedliche Strukturen im Gehirn, es gibt Strukturen auf Hirnstammniveau. Die gucken zum Beispiel die ganze Zeit, ob so existenzielle Bedürfnisse erfüllt sind. Im Sinne von Atmung, funktioniert der Herzschlag noch, passt das alles. Ja. So, und dann gibt es diese Schwelle, wo wir eher über Bewusstsein reden. Naja, und da hast du halt nur 60 und dann kannst du mal gucken, was mit reinkommt. Da ist dein Name Konstantin einfach mega bedeutsam.
Ja, ist ja dann aber auch super schwierig, ne, für die ganze Werbeindustrie. Also da zu schauen, in einem kurzen Moment, wie kriege ich einen Triggerpunkt, wie kriege ich einen Eyecatcher, jetzt mal abseits von Größe, Farbe. Also vielleicht auch die Frage, das weiß ich gar nicht, das müsste man eigentlich auch mal nachschauen, was weiß ich, irgendeine Pizza-Werbung. Kommt die eigentlich zu Essenszeiten häufiger? Also kommt 16 Uhr die Pizza-Werbung genauso oft wie vielleicht 20 Uhr, 19 Uhr, 18 Uhr?
Also klar, Werbung ist absolut auf unsere Aufmerksamkeit ausgerichtet. Und du wirst zum Beispiel Pizza-Werbung jetzt nicht morgens um 10 sehen.
Ja, das wäre halt die Frage. Also ich könnte ja jetzt nicht mal sagen, ob die nicht morgens um 10 trotzdem kommt.
Also wenn deine Kinder Pizza bestellen dürfen selbstständig, dann ist das wahrscheinlich Micro-Targeting. Also quasi nur du bekommst um 10 Uhr Pizza-Werbung, alle anderen nicht. Mhm. Aber ansonsten denke ich das nicht. Du probierst doch einfach mal. Geh doch einfach mal mit deinem Handy und bestell dir jeden Tag um 10 eine Pizza. Und dann guckst du mal auf den sozialen Medien, ab wann du 10 Uhr Pizza angezeigt bekommst.
Da müsste ich ja jetzt nur noch schauen, wie ich eine Förderung für meine Studie bekomme. Ja. Weil selber möchte ich das jetzt nicht bezahlen, jeden Tag 30 Tage lang 10 Uhr eine Pizza.
Ich glaube, 30 Tage brauchst du das nicht. Also mir fällt das manchmal auf, wenn ich ein Produkt kaufe, dass dieses Micro-Targeting dann schon dazu führt, dass ich ab dem Zeitpunkt die Werbung bekomme. Du musst nur mal out of the box machen. Also mal zu Zeitpunkt, wo kein Mensch Pizza bestellt. So 6 Uhr.
Ja, 6 Uhr morgens.
Anruf bei irgendeinem Bringedienst und sagen, Bums, Pizza.
Ja, da haben die ja zu. Mir ging es jetzt auch eher so um Fernsehwerbung. Aber ja, müsste man wirklich mal schauen. Wäre super interessant zu wissen.
Also, was die ja immer versuchen, wir haben so zwei Verarbeitungswege. Das eine ist der emotionale Weg, der schnelle Weg, und wir haben den zentralen Weg, den datenbasierten, also den eher rationalen Weg. Und was die Werbung natürlich immer versucht, ist so eine mittlere Tendenz von Überraschung zu erzeugen. Also es soll nicht so sein, dass du sagst, oh ja, ist klar, ich höre den Jingle, ich sehe die Farben, muss Coca-Cola sein. Sondern die versuchen mit anderen Bildern, mit einer Melodie, die ungewöhnlich ist, mit Bildern, die ungewöhnlich sind, diese Aufmerksamkeit kurz zu fokussieren und zu sagen, guck mal, hier kommt was, damit hast du überhaupt nicht gerechnet. Und das ist so eine ganz, ganz zerbrechliche Mischung zwischen Überforderung, wo nämlich völlig neue Informationen einfach Angst machen und irritieren, und den bekannten Informationen, die, wenn sie kommen, normalerweise einfach dann nur langweilen. Und diesen schmalen Grat zu finden, das ist eine echte Kunst. Da gab es zum Beispiel, ich glaube, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, gab es in den 90er Jahren mal, ich glaube, es war in den 90ern, es ist erschütternd, ich glaube, es war in den 90ern, gab es mal einen Energiekonzern, der hat wochenlang immer nur eine rote Seite abgedruckt, in den Tageszeitungen, immer nur eine rote Seite. Und dann stand da dran, noch 133 Tage, noch 132 Tage und immer nur die rote Seite, was dazu geführt hat, dass auch jeder, der nicht mit diesem Produkt in irgendwie im Zusammenhang steht, sich ständig gefragt hat, scheiße, was kommt denn jetzt, verdammte Axt, nach 132 Tagen oder 33? Und ich fand die Zeitspanne dieser Werbung auch unfassbar. Und die haben es wirklich geschafft, mit diesem Reiz, der irgendwann jedem begegnete, dann tatsächlich dafür zu sorgen, dass Leute gesagt haben, jetzt will ich es auch wirklich wissen. Ja, nachher war es ein Energiekonzern, aber ist eben wirklich im Gedächtnis geblieben, weil die einfach so mit dieser Anspannung, mit diesem Interesse am Unbekannten gespielt haben, dass die, glaube ich, damit auch Menschen erreicht haben, die du normalerweise mit Werbung für Strom oder irgendwas nicht bestimmt nicht erreicht hättest.
Naja, wobei ich glaube, mit der roten Seite haben sie sicherlich erstmal Aufmerksamkeit ausgelöst, weil es ungewöhnlich ist. Dadurch, dass sie es aber so lange wiederholt haben, haben sie Beachtung gefunden. Ich glaube, das ist noch ein Unterschied. Also hätten sie nur einen Tag die rote Seite abgedruckt und gesagt, noch einen Tag, dann hätten sie kurz die Aufmerksamkeit gehabt, aber keine Beachtung nach dem Tag.
Na, und das ist aber so ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Also was ist Aufmerksamkeit? Ist Aufmerksamkeit das schon Fokussieren, da kommt was, ne? Ich gleiche das ab mit einem Vorher-Nachher-Ergebnis. Oder ist Aufmerksamkeit so dieser Switch, dieser Moment der emotionalen Wahrnehmung, wo ein Reiz ins Bewusstsein kommt. Und das sind tatsächlich zwei ganz unterschiedliche Prozesse. Das eine ist eher so nach dieser Gradiententheorie. Ne? Also diese Idee, wir haben dem unterschwellig alle möglichen Reize wahr. Und wenn einer der Reize, die für uns im besonderen Maße bedeutsam sind, eine Stufe übersteigt, dann bekommt es fokussierte, also bewusste Aufmerksamkeit. Und diese Frage von Beachtung, kognitiver Beschäftigung mit, das ist eher so ein Prinzip der sogenannten geteilten Aufmerksamkeit, also so Bottleneck-Idee, ne? Sozusagen, es muss durch den Flaschenhals durch. Und wenn es durch den Flaschenhals durch ist, dass ich eben nur bestimmte Reize verarbeiten kann, dann bekommt es Beachtung, dann fange ich an, mich kognitiv damit zu beschäftigen. Das ist dann so diese Schwelle von Aufmerksamkeit zu Bewusstsein, beziehungsweise zu Kontrolle. Also kann ich es kontrollieren, dass da diese Seite auftaucht und ich mir die Frage stelle, hey, was wollen die mit der Seite sagen? Also da wird ganz fein unterschieden zwischen diesen ganzen Begrifflichkeiten, Aufmerksamkeit, Kontrolle, Bewusstsein und so weiter.
Ich kenne das halt von YouTube. Wenn du dir was anschaust, kommt ja dann immer mindestens mittlerweile zweimal Werbung. Mhm. Und es gibt ganz oft diese bezahlte Werbung, wo dir Menschen näher bringen wollen, dass du doch mit E-Commerce, mit dem Vertrieb von irgendwelchen PDFs, Büchern, wovon du keine Ahnung hast, steinreich werden kannst. Das ist ja immer dasselbe.
Genau.
Und mittlerweile laufen einige Videos aber anders. Die fangen nämlich genau so an. Die versuchen erst die Aufmerksamkeit zu triggern, indem sie sagen, hey, E-Commerce, jetzt denkst du bestimmt, jetzt kommt wieder so ein Video, wo dir irgendeiner erzählt. Aber pass auf, das funktioniert und dann hat man, also das ist dann das, wo ich sage, okay, wenn das gut gemacht ist, dann kriegen die auch die Beachtung, vielleicht für 5 Sekunden. Dann stelle ich trotzdem fest, okay, das ist derselbe Humbug wie immer. Ja, aber die anderen Videos gibst du gleich weg.
Also es gibt diese Idee, dass wir so eine Art Spotlight haben. Das heißt, wir haben eine mental verortete Möglichkeit der Aufmerksamkeit. Beispiel. Du möchtest dir irgendwas bauen zu Hause. Jetzt sagst du, ich brauche eine Bohrmaschine. Dann ist in deinem mentalen System, in deiner mentalen Kartografie das Thema Bohrmaschine und Equipment für Bohrmaschinen besonders bedeutsam. Wenn du jetzt in einen Supermarkt gehst, in einen Baumarkt gehst, werden dir Angebote mit Bohrmaschinen besonders doll ins Auge fallen. Nicht, weil die außergewöhnlich gestaltet sind oder nicht, weil die einen bestimmten Ton von sich geben, mit dem du nicht gerechnet hast. Sondern, weil das in deinem mentalen System eben sozusagen den Spot gerade hat, weil das so bedeutsam ist. Und ich glaube schon, dass mit dieser Anti-Werbung im Sinne von jetzt befürchtest du wahrscheinlich, du bekommst das, aber nein, wir sind eine Stufe weiter. Du bekommst von uns das, womit du so überhaupt nicht mehr gerechnet hattest, dass das natürlich auch nur ein sehr kurzzeitiger Effekt ist. Und die Frage ist ja eher, wie muss ich heute Informationen so setzen, dass der Kunde so einen Sog empfindet, ich möchte mehr darüber wissen. Und das macht's ganz schwierig. Und da gibt's ja jetzt schon die Werbeansätze, wo auch so Streaming-Anbieter anbieten, zu sagen, du kannst diese Werbung überspringen. Ja, weil sie eben nicht dieses negative Image haben wollen, im Sinne von, du musst dir diese Werbung angucken. Ja. Und da ist dann die Herausforderung, dass man einen bedeutsamen Reiz, sowas wie einen akustischen Reiz oder irgendein Bild setzt, und zwar kurz bevor dieser Moment kommt, wo gesagt wird, jetzt darfst du überspringen. Und sagt, oh nee, jetzt interessiert es mich doch.
Also wäre das sozusagen clever, wenn wir bei der Bohrmaschine bleiben, wir sehen erstmal einen Baustellenunfall.
Oh, also
kurzer Unfall, nein, irgendwas fällt auf den Fuß, dann heißt, nein, das, hey, du kannst die Werbung überspringen oder du kannst gucken, wie es weitergeht mit seiner dicken Zehe.
Das ist eine Frage, die ganz, ganz oft kommt. Wie sieht's mit Schockbildern aus? Wie sieht's mit so?
Naja, ich meine jetzt nicht so was richtig Brutales, nee, sondern so eher so, dem fällt halt der Hammer auf die dicke Zehe. Ja, man empfindet es lustig, das man lacht kurz.
Das ist die Aufmerksamkeit des Gehässigkeit.
Ja, und dann sagt sich dann, okay, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht, ne?
Also natürlich sind so eine existenziell bedrohlichen Situationen für uns besonders spannend. Also da kriegst du sofort sehr schnell und sehr viel Aufmerksamkeit. Es gab auch mal so Sendungen, da sind immer so Videos gezeigt worden, wo irgendwelchen Leuten irgendwas passiert ist. Oder ich weiß nicht, ob du dich noch an Jackass und diese Sachen erinnern kannst, wo die also Dinge gemacht haben, die außerhalb jedes gesunden Menschenverstandes waren.
Ja, sich mit Honig einschmieren und einen Braunbär reinlassen. Also das war schon derb daneben. Also der war am Stuhl festgebunden, war dick mit Honig eingeschmiert und die haben den Braunbären, zwar einen Dressierten, aber reingelassen. Der hat ihn dann abgeschleckt.
Wow.
Ja.
Okay.
Also da haben sie definitiv die Aufmerksamkeit und die Beachtung bekommen. Ja.
Und nicht nur von dem, der da saß.
Derjenige, der dort saß, natürlich, also wirklich exorbitant hoch von dem Braunbären. Na?
Klar.
Der fand das ganz toll. Und ja, aber wenn du da vorm Fernseher sitzt, der läuft ja auch eiskalten Nacken runter.
Aber eben weil wir hatten ja schon mehrfach über diesen Gehirnbereich gesprochen, wo so die Primäremotionen drin liegen. Und da gibt es einen Bereich, der ganz, ganz schnell reagiert bei Angst, bei Bedrohungssituationen. Und das ist natürlich ein Bereich, der dann sofort angesprochen wird, wenn wir uns sowas vorstellen, wenn wir sowas sehen. Da muss man uns eher die Frage stellen, ist das ethisch vertretbar, ständig diesen Bereich zu triggern und ständig Werbung darüber zu oder Aufmerksamkeit darüber zu erzeugen, dass wir mit diesen existenziellen Dingen arbeiten. Weil das hat ja auch einen gegenteiligen Effekt. Also wenn du ständig mit diesen existenziellen Dingen arbeitest, dann musst du ja den Gradientpunkt, also den Hebel immer höher ziehen. Ja, das heißt, das nächste Mal funktioniert es nur noch, wenn du sagst, da sitzen drei und einem wird der Kopf abgebissen, wir wissen nur nicht welchem. Ja, so, also in die Richtung geht's ja. Und da muss ich dann auch sagen, ist für mich persönlich so dieses diese ethische Fragestellung, mit welchen Mitteln ist es legitim, Aufmerksamkeit zu buhlen, wirklich auch erreicht.
Ja, wobei das ja jetzt eher der Bereich des Marketings war. Mhm. Aber Aufmerksamkeit wünscht man sich ja auch in Gesprächen. Also im Privatleben, im Berufsleben, ohne dass wir jetzt da nur an die Werbung denken. Aber also ich kann ja auch schlecht einen Braunbären reinholen in den Meeting und sagen, okay, na, wer nicht zuhört, wird gefressen.
Wird abgeschleckt.
Genau, wird abgeschleckt. Hier ist der Eimer mit Honig. Ja.
Aber jetzt stell dir doch mal wirklich selber die Frage. Wenn du in so einem Gespräch bist, möchtest du Aufmerksamkeit dafür, dass du etwas von dir vielleicht preisgibst oder etwas Interessantes erzählst? Oder möchtest du Aufmerksamkeit dafür, dass du möglichst spannend berichtest, möglichst die Stimme immer zu modulierst und zeigst, wie bedeutsam. Also ganz ehrlich, mir würde das unglaublich auf die Nerven gehen. Und wenn das Buhlen um Aufmerksamkeit nur noch Effekthascherei ist und eben nicht mehr darauf abzielt, dass die Personen auch hörbar werden, die wirklich was zu sagen haben und manchmal nur mit sehr wenigen Worten was zu sagen haben, dann muss man sich, glaube ich, eher die Frage stellen, ob die Gesprächsrunde die richtige ist.
Naja, vielleicht kennst du das ja. Also bei uns ist es in Meetings so, das Handy wird stumm geschaltet oder idealerweise aus. Und dann finde ich das immer super spannend. Die Leute schalten ihr Handy stumm, die schalten das aus, die legen das auf den Tisch. Manchmal drehen sie es auch noch rum. Das hat aber eigentlich gar keinen Effekt, weil die Leute regelmäßig trotzdem zum Handy greifen. Und wenn die nur auf das schwarze Display gucken, da wird schon gar nichts angezeigt. Also da kannst du noch so spannend berichten. Dieser Trigger-Handy, der sitzt mittlerweile so tief, dass der sämtliche Gespräche natürlich auch stört. Das heißt, da müsste man die Regel jetzt wieder anpassen, ändern und sagen, die Handys bleiben draußen. Mhm. Die dürfen gar nicht mit ins Meeting rein. Dann hast du meiner Meinung nach definitiv viel mehr Aufmerksamkeit. Auch bei Themen, die vielleicht nicht ganz so spannend sind oder die eine unterschiedliche Relevanz für verschiedene Teilnehmer haben.
Also Untersuchungen bei Jugendlichen so im Alter von 8 bis 12 zeigen, dass die durchschnittliche Spanne des Nicht-aufs-Handy-Guckens. Schätz mal, wo die liegt, wie viele Minuten halten die aus? Schätz mal.
3.
Ja, 4 bis 6 Minuten. Mhm. Dann empfinden die Kinder tatsächlich schon sowas wie einen Verlust oder ein Informationsdefizit. Aber das ist ja auch das, was uns ständig suggeriert wird. Du musst immer zu up-to-date sein. Du musst immer aktuell sein. Da kann irgendwas passieren, was dann an dir vorbeigeht, weil du es nicht gesehen hast. Oder diese wahnwitzige Idee, dass wir parallel alle möglichen Infos verarbeiten können. Und guck mal, früher hat man so, um einen Sachverhalt zu klären, 3 bis 4 Briefe geschrieben. Man hat sich überlegt, was schreibe ich in den Brief rein, weil das war was, ein Brief zu bekommen war, was bedeutsam ist. Da hat man Aufmerksamkeit gehabt. Jetzt ist es so, wir schreiben, um einen Sachverhalt zu klären, so 10 bis 15 Mails. Hast du dies noch vergessen? Hast du dies noch vergessen? Schreib es nochmal zurück, gibt es nochmal Nachfrage. Das bedeutet, wir haben eigentlich einen völlig verschobenen Fokus von Aufmerksamkeit aufgrund der allgegenwärtigen Verfügbarkeit. Und was macht man dann, wenn die Mails nicht beantwortet werden? Man macht ein rotes Ausrufezeichen, also verändert die Priorität der Mail. Was dazu führt, dass man früher 2, 3 Prio-Mails hatte. Jetzt ist fast jeder der Meinung, er müsste seine E-Mail priorisieren. Und da wird dann so dieses Thema der tatsächlichen Aufmerksamkeit ein bisschen obsolet, weil Aufmerksamkeit heißt ja, dass ich die wenigen Ressourcen, die ich habe, bewusst einsetzen kann. Und wenn alle Marker mir genommen werden, um die bewusst einzusetzen, dann überlege ich mir halt wieder persönliche Marker, also first in, last out, also quasi die Mails, die als zuerst reinkommen, irgendwie, wenn du schlecht bist, gehen sie als letztes raus, weil oben immer neue Mails reinlaufen. Und Ziel wäre ja first in, first out, also die Mails, die zuerst kommen, werden auch zuerst wieder bearbeitet. Und plötzlich fangen die Menschen an, sich aus der Not heraus ganz individuelle Techniken zu überlegen, wie sie ihre Aufmerksamkeit sinnvoll verteilen können. Und wenn aber jeder wieder seine Technik für die individuelle Aufmerksamkeitsverteilung hat, haben wir das Problem, dass wir nur verringerte Möglichkeiten haben, um gezielt eine größere Menge von Personen zu erreichen. Also, wenn ich jetzt sage, als, keine Ahnung, Abteilungsleiterin, ich möchte jetzt auf Schlag alle meine MitarbeiterInnen irgendwie erreichen und mache da so ein rotes Ausrufezeichen und meine KollegInnen haben möglicherweise schon längst entschieden, dass rote Ausrufezeichen genauso behandelt werden wie normale Mails, erreicht die eben nicht mehr. Insofern ist das Spiel mit der Aufmerksamkeit auch etwas, was in unserer eigenen Verantwortung liegt.
Ja, wobei gerade an dem Beispiel handhaben wir es aktuell so. Bei uns gibt es so eine Art Verhaltenskodex, was die Kommunikation betrifft. Und da ist es so, da hast du so mehrere Fragen, die du dir vorher beantworten solltest in Bezug auf Mails. Also kann ich das zum Beispiel telefonisch klären? Mhm. Dann bitte telefonisch und keine Mail. Mhm. Kann ich es nicht telefonisch klären? Kann ich es vielleicht in einem Call, in einem Skype-Meeting oder Teams oder Zoom, was es alles gibt, klären? Wenn ich das nicht klären kann und ich die Mail schreibe, in der Kürze liegt die Würze, was will ich sagen, habe ich es kurz und knapp formuliert, sind alle Infos dabei. Wenn ich eine Entscheidung möchte, habe ich das auch exakt so benannt. Ich brauche bis folgende Entscheidung. Und dann ist das letzte Thema, ist der Teilnehmerkreis der richtige? Und da gibt es bei uns die Regel, jeder, der in CC steht, schweigt und genießt.
Ach, guck an.
So, also wenn ich Leute in CC setze, dann bekomme ich von ihnen keinerlei Reaktion.
Oh, ich bin echt ein Genießer, so oft wie ich in CC bin.
Genau, ich auch. Aber ich reagiere dann auch nicht. Das ist bei uns aber eine feste Regel. Ja. Stehe ich wirklich der Mail, dann habe ich auch zu reagieren. Und so kannst du die Aufmerksamkeit eigentlich, glaube ich, ganz gut irgendwo noch mit steuern, im Berufsleben jetzt.
Klar. Privatleben übrigens gibt es ein Phänomen, was jetzt immer relevanter wird. Ich weiß nicht, ob du schon was vom Mental Load gehört hast, ne? Oder Mental Workload. Mm-mm. Also quasi die Aufmerksamkeit oder die mentale Arbeit, die verrichtet wird, um Aufmerksamkeit auf so interpersonelle oder intrapersonelle Sachen zu setzen. Also beispielsweise Kind geht zum Kindergeburtstag. Wer hat jetzt eigentlich den mentalen Workload, sich darum zu kümmern, dass es ein Geschenk hat, dass rechtzeitig abgeholt wird, dass klar ist, wer es hinbringt, wo das eigentlich stattfindet und so weiter. Und diese Form der Aufmerksamkeit, das ist auch, oder ja, kann als mentale Arbeit bezeichnet werden und macht im Fokus von der Gleichverteilung von Aufmerksamkeit, wo geht die Aufmerksamkeit hin, einen ganz, ganz großen Unterschied.
Ist aber, glaube ich, auch so ein Stück weit ein anderes Thema, weil also bei uns zu Hause ist das schon so, dass meine Frau mehr mentale Arbeit hat.
Ja, dann lass es doch einfach beim übernächsten Mal einfach mal über mentale Arbeit deiner Frau reden.
Also ist, glaube ich, wirklich ein interessantes Thema, das Thema Mütter, ne? Die haben ja auch einen Beruf und neben dem Berufsleben, was leisten sie eigentlich noch? Das tun Väter sicherlich auch, aber wenn ich das jetzt auf meinen kleinen Kosmos beziehe, dann ist der Anteil meiner Frau wesentlich höher als meiner.
Und ich finde das auch richtig, dass der Anteil deiner Frau in deinem Kosmos deutlich höher ist als dein eigener.
Ja, dann ist das ein schönes Schlusswort, dann nehme ich das jetzt einfach für bare Münze. Ja,
genau.
Und dann freuen wir uns, wenn er das nächste Mal wieder einschaltet.
Genau. Weißt du schon, worum es beim nächsten Mal geht?
Nö, das wirst du mir dann erzählen. Weißt du es denn schon? Worüber willst du denn gerne mit mir reden?
Na, ich würde gerne mal über Streit oder Kritik und sowas mit dir reden.
Über Streit und Kritik?
Konflikte.
Im Privatleben?
Ja, oder? Ich wollte einfach mal so ein Offenbarungsding von dir.
Ach, wieder eins. Aber wenn wir das wirklich machen, dann hätte ich aber auch gerne die oft zitierte grüne Couch. Ne? Da möchte ich mich auch hinlegen dazu, damit ich mich entspannen kann.
Ja, jetzt können die Hörer das ja leider nicht hören, aber das ganze Zimmer ist vercoucht.
Ja, jetzt können die Hörer das leider nicht hören. Doch.
Leider nicht hören, sie können es hören.
Ne? Sie können es nicht sehen. Ja, dann nehme ich eine von den drei grünen Couches. Dann bis zum nächsten Mal.